Kettenreaktion. Wie das Lieferkettengesetz die Welt verändern kann. Ein Podcast-Format von Global 2000. Mit Anna Leitner, Peter Gensdorfer und vielen tollen Gästen.
Hallo liebe Leute, wir sind heute wieder da mit unserem Podcast Kettenreaktion und diesmal sind wir zu Gast bei der Firma Denkstadt im 13. Bezirk in Wien. Wie immer ist dabei unsere Lieferketten-Expertin Anna Leitner. Hallo Anna.
Hallo.
Und wir haben heute zu Gast und deswegen sind wir auch hier den Konstantin Saletta von der Firma Denkstadt.
Hallo.
Hallo Konstantin. Bei uns geht es heute wieder um das Thema Lieferkettengesetz. Und damit wir unsere Perspektive ein bisschen erweitern, weil es ja ein komplexes Thema ist, haben wir uns gedacht, wir holen uns heute auch wieder jemanden dazu. Das ist eben jetzt heute Konstantin, der BOKU-Absolvent ist, auch internationale Wirtschaft studiert hat und seit 10 Jahren Berufserfahrung hat, darin Firmen zu beraten, wie sie dekarbonisieren, also wie sie klimaneutral werden. Und deswegen freut es uns auch sehr, dass wir dich da aus der Praxis heute damit dabei haben. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, es ist ja mittlerweile fast alles grün, wenn man sich so umsieht. Also wenn Firmen irgendwo etwas bewerben oder irgendetwas machen, dann ist es grundsätzlich nachhaltig. Du kennst es jetzt so ein bisschen von der genaueren Seite. Was tut sich denn eigentlich wirklich? Wie viel passiert momentan, würdest du sagen, so in der Wirtschaft tatsächlich? Und wie sehr bemühen sich Unternehmen, etwas für das Klima zu tun?
Ja, also da kann man natürlich jetzt ganz weit ausholen. Ich würde es ganz grob einteilen in das, was Unternehmen machen, um sich auf Regulative vorzubereiten, die entweder schon da ist vielleicht oder die kommen wird. Also was mache ich jetzt rein für das Gesetz oder für die Compliance? Und deine Frage ist eben, was geht irgendwie darüber hinaus oder wird wirklich freiwillig gemacht, weil das Thema wichtig ist und weil man da einen Beitrag leisten will. Und da kann ich ganz klar sagen, uns als Denkstadt, wir machen ja reine Nachhaltigkeitsberatung, also Unternehmensberatung für das Thema Nachhaltigkeit. Und es gibt es heuer seit 30 Jahren. Das heißt, seit 30 Jahren begleiten wir Unternehmen freiwillig zu dem Thema, weil wir hatten ja eigentlich keine Regulative, keine Gesetzgebung in dem Bereich. Also 30 Jahre hat das ganz gut funktioniert. Jetzt natürlich ist das ein starker Push und die Nachfrage ist dementsprechend auch erhöht, dass man sich noch einmal genauer und noch mehr Unternehmen mit dem Thema auseinandersetzen. Aber es gibt ganz viele, die das auch bislang schon gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Unternehmen das macht, damit sie dann in den Werbekampagnen oder auf den Produkten schreiben kann oder sagen können, wir sind jetzt grün, wir sind nachhaltiger, weil wir das und das gemacht haben, sondern weil sie es wirklich als notwendig erachten. Ich würde jetzt nicht meinen, das ist jetzt die intrinsische Motivation der Managerinnen und Manager der Unternehmen oder Eigentümerinnen und Eigentümern, sondern das ist schon so, dass sich da gewisse Druck vielleicht aufbaut in gewissen Branchen, dass man sieht, gewisse Vorreiter setzen da auf das Thema Klima oder Nachhaltigkeit und dann fühlt man sich da irgendwie auch gedrungen, dass man da mitmacht. Oder was wir auch ganz stark merken in gewissen Lieferketten, dass es große Unternehmen verlangen von ihren Lieferanten oder Geschäftspartnern generell, das kann vor- oder nachgelagert sein in der Lieferkette, dass sie da entweder Ratings vorweisen oder wirklich Performance zeigen, sich Ziele setzen und dann aber auch die Umsetzung wirklich ernst nehmen. Und das ist rein auf freiwilliger Basis. Und gerade diese Multiplikatoreneffekte von großen Vorreiterunternehmen dann in die Lieferketten, das merkt man ganz stark. Nicht in allen Branchen vielleicht gleich stark, aber in manchen vor allem.
Wir haben vor kurzem einen Report veröffentlicht, vielleicht auch da an dieser Stelle eine kleine Werbung dafür. Und zwar hat Anna Leitner und ihre Kollegin Lisa Grasl sich ziemlich genau angesehen, was den Unternehmen in Österreich derzeit tun für das Klima. Und stichprobenartig sich 20 Unternehmen herausgepickt und sich das eben genauer angesehen. Jetzt heißt eben, ja, die Motivation ist da, es passiert schon sehr viel. Was ist denn aus deiner Sicht denn so der Status quo in Österreich?
Es ist interessant, dass du gerade gesagt hast, diese Vorreiterrollen, die man teilweise sieht und dann die Kettenreaktionen eigentlich, die das auslöst, wenn Unternehmen von ihren Kundinnen oder in der Lieferkette eben Druck bekommen. Und das ist eigentlich auch genau das, was wir beim Report gesehen haben. Da ist zum Beispiel ein Unternehmen Autozulieferer, wo man merkt, einfach die großen Autohersteller haben Druck von der Bevölkerung, von Politik und geben diesen Druck dann auch sozusagen weiter. Und das führt dazu, dass das Unternehmen, das wir uns aus der Branche angesehen haben, besser abschneidet als aus anderen Branchen. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, es haben aus den 20 exemplarisch ausgewählten Unternehmen, die wir analysiert haben, fast keiner überhaupt einen Plan, um auf 1,5 Grad zu kommen, nur ganz einzelne Ziele, die wirklich dem 1,5-Grad-Ziel entsprechen können. So, also ja, auch eine Debatte, was ist genau ein 1,5-Grad-Ziel? Wir sehen, es gibt die Tätigkeiten, die verschiedenen, die wir sehen sollten, aber fast kein Unternehmen oder keins derer, die wir angesehen haben, macht wirklich die volle Bandbreite. Und genau, das ist so der Grund, warum wir sagen, es braucht die Verpflichtung, weil es sonst zu langsam geht. Wir haben ja nur mehr ein paar Jahre bis 2030 mittlerweile. Da würde mich vielleicht auch deine Einschätzung interessieren, Konstantin, zu dieser Geschwindigkeitsfrage.
Genau, ich wollte gerade fragen, ob du gleich was dazu sagen möchtest.
Gerne. Ja, mehrere Gedanken. Ich muss jetzt mal einordnen, mit was ich beginne. Aber sehr spannend auch eure Umfrage oder eure Report, den ihr da gemacht habt. Automobil ist genau eine dieser Branchen, die ich auch immer hervorhebe, wo man das irgendwie merkt. Da gibt es diese wenigen ganz großen Unternehmen, eben die Markenunternehmen quasi, die Fahrzeuge zusammenbauen und verkaufen, aber vorgelagert sind tausende Zuliefererunternehmen. Die sind oft nicht jetzt in den Ländern, die klassischerweise starke Nachhaltigkeitsregulativen haben oder Nachhaltigkeitsmomentum haben, sage ich mal. Wir haben ja auch Tochterbüros in Zentral- und Osteuropa zum Beispiel, in der Slowakei oder Ungarn oder Bulgarien. Da hat das Thema natürlich schon noch einen anderen Stellenwert Nachhaltigkeit, Klimaschutz als in Österreich, muss man sagen.
Inwiefern?
Inwiefern, dass die Themen, die wir jetzt gerade diskutieren, dort erst in 3 bis 5 Jahren typischerweise diskutiert werden. Also wenn wir jetzt gerade viele Unternehmen dabei begleiten, Science Based Targets umzusetzen und jetzt gerade das neue Thema, diese Transitionspläne, Climate Transition Plans aufkommt, wo immer mehr Nachfrage auch ist, dann sagen unsere osteuropäischen Kollegen, dass die Nachfrage gerade mal anfängt im Bereich Carbon Footprint. Mhm. Also von der Logik her, vom Thema her ist bei uns immer so, man macht einmal die Bilanzierung, einen Carbon Footprint, dann setzt man sich ein Ziel und dann macht man die Umsetzungspläne. So begleiten wir viele Unternehmen jetzt in Österreich oder in Westeuropa oder auch international. Aber unsere osteuropäischen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich sehr oft in Austausch bin, die erzählen eben, dass dieses Thema noch nicht so nachgefragt wird oder auch verstanden wird, sondern die mal erst bei den ersten Schritten auch oft hängen bleiben noch. Was ich aber sagen wollte, dass wir auch in diesen Ländern, wo eben gerade die Regulative vielleicht noch nicht so weit ist oder dieser Markttrend noch nicht so weit ist, merken in gewissen Branchen Automobilzulieferer, das sind ja in der Slowakei sehr wichtige Industrie, da wird das ganz stark jetzt und viel schneller schon nachgefragt, als wir eigentlich erwartet hätten, weil eben der Druck in der Lieferkette so groß ist, dass man da eben sich Ziele setzt. Aber nicht nur, du hast gesagt, auch das Ziele setzen und die Umsetzung. Wir merken, die letzten Jahre haben wir uns ganz viel mit Science Based Targets beschäftigt und dem Thema Ziele setzen und der Strategien entwickeln. Und jetzt, glaube ich, ist wirklich der Zeitpunkt, wo man sich immer mehr auch um die Umsetzung da kümmern muss und auch kommunizieren muss dazu. Wie genau plane ich das umzusetzen? Was heißt das für mich, bis 2030 1,5 Grad einen Plan, also einen Reduktionsplan zu arbeiten? Das ist, glaube ich, ganz zentral, dass man das externen Stakeholder noch gut kommuniziert, was das bedeutet fürs Unternehmen. Was baue ich da wirklich um? Wie wird mein Produktportfolio in ein paar Jahren ausschauen? Was muss ich da streichen oder ändern, dass ich da wirklich konform sein kann? Das wird, glaube ich, noch nicht von vielen Unternehmen so verstanden in dieser ganzen Tragweite. Aber ich sage auch intern bei uns immer, ich glaube, nächstes Jahr wird das Jahr der Transitionspläne und der Transformation sein. Also noch nicht, dass man wirklich sich transformiert, aber dass man mal plant, wie dieser Umbruch sein kann.
2024.
Ja, genau. Und das nicht nur bei Klima, sondern auch bei anderen Themen wie Biodiversität, die noch ganz weit unten auf den Agenten sind, weißt du.
Da vielleicht eher auch gleich eine Frage dazu, weil ihr nehmt euch ja auch wirklich große Brocken vor oder ihr habt ein bisschen geschaut, also die Unternehmensberatung Denkstadt berät zu Firmen wie Borealis, ja, du selbst warst mal auch Praktikant bei der OMV. Was ist denn mit so Firmen, die so klassischerweise in der fossilen Energie drinstecken? Mhm. Ist da überhaupt eine Transformation in Richtung Klimaneutralität möglich? Wie siehst denn du das?
Und ganz generell sieht man da schon große Trends, denke ich. Also jetzt von den klassischen Öl- und Gasunternehmen, da ist vielleicht wirklich schwieriger. Das ist halt so ein kompletter Umbruch des Unternehmens. Ich würde sagen, so, da sieht man teilweise, dass manche Richtung Erneuerbaren stärker gehen und andere, so wie die OMV, Borealis ist ja eigentlich mittlerweile ein Unternehmen, dass die halt mehr auf die Kunststoffproduktion setzen als auf die Produktion von Treibstoffen. Und im Kunststoffbereich dann halt aktuell noch viel aus den Primärrohstoffen, das heißt fossilbasiert geschieht, langfristig die Pläne da mehr Richtung auch Kreislaufwirtschaft gehen, sodass man da nicht mehr so viel fördern muss, Erdöl fördern muss, sondern man wirklich mehr die Materialien in den Kreislauf halten kann. Das ist das, was in den Strategiepapieren drinnen steht. Auch die OMV hat ja zum Beispiel das Ziel, bis 2050 Net Zero zu sein. Und da ist das ein ganz großer Teil dieser Strategie. Aber natürlich, je emissionsintensiver ein Geschäftsmodell ist und ein Unternehmen ist, desto komplexer und umfangreicher muss diese Transformation auch sein. Es gibt Geschäftsmodelle, die sehr stark auf Strom zum Beispiel basieren. Da kann man jetzt mal davon ausgehen, dass Strom vielleicht immer grüner wird und dann muss man halt ein paar Restprozesse noch umstellen und dann ist der Weg gar nicht mehr so weit, dass man bilanziell auf Net Zero oder klimaneutral eben ist. Da gibt es natürlich auch andere, wo das viel komplexer ist.
Wie siehst denn du diese Frage der Branchen? Also du hast das eh schon eingangs ein bisschen anklingen lassen. Es gibt halt Branchen, die tun sich leichter, manche schwerer, aber überraschenderweise sind es dann oft dann doch die, von denen man es gar nicht so erwartet. Wie ordnest du das ein?
Ich glaube, gerade auch Beispiel Plastik- oder Kunststoffproduktion ist wieder diese ganze Wertschöpfungsbetrachtung das Spannende, das ja auch im EU-Lieferkettengesetz verankert sein soll. Also dass es wirklich eine Sorgfaltspflicht ist, zu sehen, was passiert mit den Produkten, was passiert in einer ganzen Wertschöpfungskette, weil Stichwort eben wieder Kunststoffproduktion, das hat ja nicht nur eben das Problem, dass es bisher aus Primärrohstoff Öl besteht, sondern auch, was es dann für Auswirkungen hat, wenn es nicht fachgerecht recycelt wird oder in Reuse-Produkte verwendet wird, sondern eben in der Natur landet, selbst da während des Lebenszykluses beim Mikroplastikproblem. Das heißt, ich glaube, ganz grundsätzlich ist es, wie Konstantin gesagt hat, eine Frage des Geschäftsmodells. Und ich glaube, wir gehen da gerade in der Nachhaltigkeits- und nachhaltige Unternehmertum-Frage weg von diesem reinen Reporting, was sind vielleicht die Emissionen, was ist der Status quo innerhalb eines Systems, wo ich nicht in Frage stelle, was überhaupt produziert wird, wo jeder Zuckersafthersteller grün wirken kann, wenn Wasser zum Beispiel die Emissionen sinken, aber gehen zu einer Gesamtbetrachtung der Lieferkette und damit auch des Businessmodells, was wird überhaupt produziert und das ist eigentlich das, was anfängt spannend zu werden.
Konstantin wollte gleich was dazu sagen.
Genau, und ich glaube, da ist eben ganz zentral auch im Klimabereich spricht man ja von den Scopes, Scope 1, 2, 3. Und Scope 3 ist eben das Große aus der Wertschöpfungskette. Das kann sein vorgelagert aus dem Bezug von Materialien oder auch nachgelagert in die Produktnutzung. Und wenn wir jetzt über eine umfangreiche Klimastrategie oder über 1,5 Grad und dergleichen sprechen, dann ist immer State of the Art, dass Scope 3 da auf jeden Fall mit betrachtet werden muss. Und das ist ja das Interessante. Da gibt es so Branchenberichte, die eben zeigen, dass über alle Industrien hinweg die Scope-3-Emissionen ungefähr 80% der Gesamtemissionen ausmachen. Das heißt, wenn man das außen vor lässt, dann schaut man sich wirklich nur einen kleinen Teil an. Aber eben gerade mit den Scope-3-Emissionen hat man eben diese Kettenreaktion hinweg, dass im Idealfall sich wieder die Vorreiter, die großen Unternehmen da Commitments setzen und diese dann noch weitergeben an ihre Businesspartner und so wirklich eine gesamte Branche oder eine gesamte Lieferkette in die Gänge kommt Richtung einer Entkopplung von Wachstum oder halt Fortführen des Geschäftsmodells und einer Dekarbonisierung.
Wie sieht denn da die aktuelle Gesetzeslage eigentlich aus? Es basiert ja viel auf Freiwilligkeit. Wir haben in unserem Report auch schon festgestellt, ja, da gibt es schon noch viele Lücken oder eigentlich ist es nur ein Anfang. Mhm. Wie reicht das momentan oder wie sieht denn das überhaupt aus? Welche Vorgaben gibt es, an die sich Unternehmen bereits halten? Wie schätzt du das ein?
Ja, also da muss man sicher differenzieren zwischen, was ist jetzt schon gültig und was wird in Zukunft kommen, weil da kommt ja ganz viel aktuell legislativ auf Unternehmen zu in der EU. Wenn wir sagen, wirklich Status quo jetzt, 2023, haben wir einerseits seit vielen Jahren schon ein Emissionshandelssystem, was im Endeffekt die direkten Emissionen, also Scope 1 Emissionen, definierter Branchen und Standorte abdeckt. Das ist abhängig von den Preisen, die solche Zertifikate haben. Da sind wir aber durchaus jetzt in Breiten schon, wo das auch einen Preisdruck ausübt auf Unternehmen, sodass die dann wirklich Geschäftsentscheidungen anders treffen, weil eben CO2 mittlerweile einen Preis hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also diese Bepreisung von Treibhausgasen. Betrifft aber nicht alle. Was wir noch haben, ist ein Berichterstattungsgesetz. Das ist einerseits auf europäischer Ebene das Non-Financial Reporting Directive und überführt in Österreich dieses Gesetz, heißt das NADIVEC, Nachhaltigkeits- und Diversitätsverbesserungsgesetz, sehr schöner Name. Und das wurde eben reformiert auf europäischer Ebene. Also von NFRD wurde jetzt die CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Und die wird jetzt in den nächsten Jahren auch in nationales Recht zu überführen sein. Und das wird viel mehr Unternehmen als aktuell betreffen und auch mit viel strengeren inhaltlichen Mindestvorgaben, was Unternehmen berichten müssen in Zukunft. Also da tut sich ganz viel und da bereiten sich auch ganz viele Unternehmen schon darauf vor, auf diese kommende Legislative. Was man aber nicht vergessen muss, es ist immer noch ein Berichterstattungsgesetz. Das heißt, wir werden viel, viel mehr als jetzt noch drüber lesen und das auch noch von viel mehr Unternehmen. So aktuell gehen wir davon aus, ungefähr 100 Unternehmen sind jetzt berichtspflichtig, 2000 werden es in Zukunft sein. Das ist schon Faktor 20, schon eindrucksvoll.
In Österreich.
In Österreich, ja. Aber eben nur, sie müssen nur darüber berichten. Sie müssen es jetzt nicht implementiert haben. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied.
Wie siehst denn du das, Anna? Also ich glaube, du beziehst dich auch aufs Lieferkettengesetz, in dem du sagst, eben die Regulatoren, die jetzt dann auch kommen, werden voraussichtlich die Frage sein, in welchem Ausmaß, da sind wir jetzt auch gerade als Umweltschutzorganisation dran. Was uns auch ganz wichtig ist, ist dabei, dass halt auch das Thema Klima da drinnen verankert ist. Wie schätzt du das ein, Anna? Wie weit sollte es reichen, diese Gesetzgebung?
Ich glaube, genau diese Frage Berichterstatten und dann der nächste Schritt implementieren, da ist es, wo wirklich das Lieferkettengesetz reinkommt, damit es tatsächlich eine Verpflichtung mit Sanktionen gibt, wenn das nicht erfüllt wird, wenn eben nicht die Sorgfaltspflicht erfüllt wird und was zu Klima ist, sage ich gleich noch ein Wort. Und dann eben aber auch diese zivilrechtliche Haftungsmöglichkeit für Betroffene, weil wenn jetzt eben berichtet wird, die Emissionen steigen vielleicht sogar weiter, es wird berichtet, es gibt Transparenz, aber dann kann eine Person, die neben einem verschmutzten Fluss wohnt und darunter leidet oder eine Person, die unter einem steigenden Meeresspiegel leidet, noch immer nichts davon, damit anfangen und keinen Schadenersatz erhalten. Das ist das Wichtige beim Lieferkettengesetz, dass das eben verpflichtend wird, damit tatsächlich die Wende vonstatten geht und diese Kettenreaktionen tatsächlich passieren. Und zu Klima ist es jetzt so, in der Corporate Sustainability Reporting Directive, also bei dieser Berichterstattung, ist Klima ein Teil und muss auch berichtet werden. Da gibt es dann noch die genaueren Regeln zur Berichterstattung mit der ESRS, aber ich glaube, das übertrifft wahrscheinlich unser Podcast-Scope. Das Wichtige ist, beim Lieferkettengesetz ist es noch nicht sicher, ob tatsächlich für diesen Klimaplan und für die sinkenden Emissionen auch die zivilrechtliche Haftung und auch diese Sanktionen gelten. Das ist Teil der Debatten auf EU-Ebene zwischen den Institutionen jetzt während des Trilogs. Und deswegen ist, damit das wirklich kommt, ist es so wichtig, dass eben jetzt Wissen darüber da ist, was Unternehmen jetzt schon tun können, was eigentlich schon möglich ist, dass es teilweise noch nicht von allen umgesetzt wird und deswegen eben diese Verpflichtung braucht. Und dass auch dann die Politik merkt, da ist ein Druck da von Unternehmen, die einen gleichen Wettbewerb wollen, von Bürgerinnen und Bürgern, die wollen, dass es einfach gleiche Spielregeln für alle gibt. Das ist das, was jetzt im Lieferkettengesetz wirklich auch in den nächsten Monaten noch sich entscheiden wird. Wie weit gilt es für Klima oder wie weit bleibt eigentlich eine Berichterstattung?
Wie siehst du das? Also wie weit sollte da die Gesetzgebung gehen?
Ja, ich würde vor allem auf zwei Aspekte eingehen. Das eine im aktuellen Entwurf der
Corporate Sustainability Due Diligence Directive.
Dankeschön, danke. CSDDD, ja. Wie ich sie lieber nenne. Leichter zu merken. Also Lieferkettengesetz quasi auf europäischer Ebene ist meines Wissens nach ja auch die Verpflichtung drinnen, einen Klimatransitionsplan, einen 1,5 Grad konformen Klimatransitionsplan nicht nur zu berichten, sondern wirklich zu haben, zu implementiert zu haben als Unternehmen. Das wäre, glaube ich, schon ein Game Changer, wenn man nicht nur darüber schreiben muss, ob ich es habe oder nicht, sondern wirklich implementiert haben muss. Aber meines Wissens auch ist das nur auf Basis eines Entwurfs und unsicher, wie das dann final aussieht.
Also die Kommission hat diesen Transitionsplan und dann die Verknüpfung mit der Geschäftsführung bei der Umsetzung des Transitionsplans. Die Mitgliedstaaten haben in ihrem Verhandlungsmandat jegliche Konsequenz gestrichen. Das heißt, da steht nur, man möge einen Transitionsplan machen und die Behörden sollen prüfen, ob ein Transitionsplan da ist und nicht den Inhalt oder die Qualität dessen oder gar die Umsetzung. Und erst das EU-Parlament hat in seiner Position, und das ist jetzt das, woran die Hoffnung liegt, gesagt, dieser Transitionsplan muss auch umgesetzt werden, ist verknüpft eben ist die Erfüllung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf Klima, so einen Transitionsplan zu haben und dann noch umzusetzen. Das heißt, das ist jetzt Verhandlungsmasse, inwieweit wirklich dieser Transitionsplan umzusetzen verpflichtend ist.
Danke, Anna, für die Einführungen in die politischen EU-Ebenen. Das ist immer sehr interessant. Was ich noch dazu sagen wollte, also deine Frage war ja, finde ich es sinnvoll, wenn da noch mehr kommt, regulativ. Fürs Thema finde ich es sinnvoll, weil wir sehen ja aktuell einfach eine Lücke an Ambitionen und eine Lücke an Umsetzungen. Das heißt, wir wissen nicht nur im Klimabereich, auch in anderen Bereichen. Erst vor ein paar Wochen kam wieder ein Update der Planetary Boundaries raus, die zeigen, dass wir ökologisch einfach schon ganz viele Grenzen überschritten haben. Da muss mehr gemacht werden. Und natürlich, Gesetze sind das strengste oder Legislative generell ist das strengste, was man machen kann aus politischer Sicht, um dem entgegenzuwirken. Natürlich wäre es schön, wenn es freiwillig auch funktioniert. Aus Inhaltssicht würde ich sagen, ja, da braucht es vielleicht eine Nachschärfung und eine Verschärfung der Spielregeln. Gleichzeitig merke ich von vielen Gesprächen, die ich natürlich jeden Tag mit Unternehmensvertreterinnen habe, aus dem Nachhaltigkeitsmanagement, aus dem Umweltmanagement, auch aus den Geschäftsleitungen von Unternehmen, die wir betreuen, dass da natürlich gerade diese Berichterstattungsgesetze und Vorgaben schon noch ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand sind und viel Frust auch erzeugen können, weil es sehr viel Zeit kostet und im Endeffekt ein Bericht rauskommt, der natürlich einen Mehrwert hat, aber inhaltlich noch nichts verbessert hat. Und ich glaube, da ist schon ein schmaler Grat, dass wir diese eigentlich motivierten Personen, diese Zielgruppe, dieses Unternehmen dann auch umsetzen müssen, dass man die nicht verliert in der Bürokratie der regulativen Anforderungen, sondern dass man ein bisschen zielgerechter vielleicht auch gestalten kann.
Was meinst du damit?
Naja, eben nicht nur Berichte schreiben oder ewige Checklisten ausfüllen, sondern dass man eben wirklich auch Unternehmen dabei unterstützt, diese große Transformation einmal zu beginnen, den ersten Schritt zu setzen und dann auch umsetzen zu können. Also den Fokus vielleicht weg von vielen Checklisten und Vorgaben, die teilweise wirklich sehr komplex sind in der Umsetzung und vielleicht da das Leben ein bisschen leichter machen kann, für die es dann umsetzen müssen und dann auch mehr Initiativen, Projekte, Transformationen anstoßen kann.
Wir haben heute gesprochen sehr viel über Anstoßen, über Freiwilligkeit, über Dinge, die schon in Planung sind, aber noch nicht passieren. Eine vielleicht große Frage noch am Schluss, ich kann auch antworten, wer möchte. Also die ich mir halt auch stelle, schaffen wir die Klimaneutralität mit Hilfe der Wirtschaft, so wie es jetzt ist?
Also aus den Daten würde ich, die man jetzt irgendwie auf globaler Ebene, wahrscheinlich genauso für Österreich vorrätig hat, ist da die Geschwindigkeit klar zu langsam. Also irgendwann ja, aber nicht bis 2050, was wir uns ja als EU vorgenommen haben oder was jetzt laut Pariser Klimaschutzabkommen ja auch so ungefähr die Zeithorizont sein sollte für 1,5 Grad oder well below 2 degree. Also aus der Sicht merkt man aktuell nicht, dass es in die richtige Richtung geht. Meine Hoffnung ist da. Ich erlebe täglich gute Beispiele von Unternehmen, die das ernsthaft angehen, aber da reichen halt nicht eine Handvoll, sondern da braucht es halt wirklich alle dafür. Und das ist, glaube ich, das große Thema.
Ja. Wenn ihr da abschließend nochmal das Plädoyer eben, dass das aus unserer Sicht genau das Lieferkettengesetz sein kann, dieses für alle verpflichten, eben in Kombination mit einer Berichterstattung, aber darüber hinausgehen, weil es ja so ist, dass es gerade auch aus der Sicht von einem Nachhaltigkeitsmanagement, war ja selbst auch während dem Studium tätig in dem Bereich und so ganz viele Nachhaltigkeitsberichte gelesen von sehr vielen motivierten Personen und Unternehmen. Aber da ist es natürlich immer dann doch ein einzelnes Unternehmen, eine Nachhaltigkeitsabteilung in einem Unternehmen, das vielleicht eigentlich in einer anderen Richtung wirtschaftet. Und solange das immer nur einzelne Personen oder einzelne Unternehmen sind, ist es ein Lauf, der keinen Rückenwind hat, sondern Gegenwind. Und wenn es aber verpflichtend wird für alle, ich glaube, da wird man jetzt schon was sehen bei der Berichterstattung, dann wird es ja auch leichter zu berichterstatten, wenn man eine Zulieferer berichterstatten zum Beispiel, dann wird es eine Situation, wo es Rückenwind gibt für genau die besten Personen, für diese Unternehmen, die jetzt schon da versuchen Und die werden belohnt für ihre Mühen in den letzten Jahren.
Heute sind auch die Begriffe gefallen, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Ganz wichtig, auch in der Debatte haben wir zum Nachlesen, wenn es euch interessiert, auch in unserem Report. Ich verweise jetzt nochmal ganz offiziell darauf. Ihr findet ihn auf unserer Homepage unter www.global2000.at, auf unserer Startseite ganz prominent. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr wieder reinhört in unserer nächsten Folge. Ihr findet uns unter www.global2000.at/podcast und ich bedanke mich heute sehr herzlich für euer Dabeisein, auch für eure Expertise. Also wir haben ja, finde ich, immer tolle Leute bei uns zu Gast, aber ich finde, es ist halt auch heute sehr gut rausgekommen, aus welchen Perspektiven ihr das ganze Thema seht. Also vielen Dank für eure Zeit.
Danke an euch für die Initiative und für die Einladung. Ich finde es ganz wichtig, dass da verschiedenste Kanäle bespielt werden zu dem Thema, weil man so verschiedenste Zielgruppen auch erreichen kann. Und ich glaube, gerade die Niederschwelligkeit des Angebots da, dass man sich informiert zu solchen wichtigen Themen, ist da ganz zentral. Und ich finde Podcasts sind eine ganz tolle Ergänzung zu dem Angebot.
Bis zum nächsten Mal.